Wenn ich eine neue Predigtreihe beginne, dann bin ich immer ein bisschen aufgeregt. Ein Großteil davon ist Vorfreude, aber dann bin ich auch innerlich gespannt. Spricht euch die Reihe denn an? Vielleicht habt ihr Lust, mir nach dem ersten, zweiten oder dritten Teil einmal Feedback zu geben. So oder so, wir fangen heute eine neue Predigtreihe an. Und als Warm-up fangen wir mit ein paar Hintergrundinformationen zum Philipperbrief an. Geschrieben wurde er von Paulus vermutlich im Jahr 54 oder 55 nach Christus. Es gibt auch Theologen, die setzen da nochmal 10 Jahre drauf, aber ich halte das für unwahrscheinlich. Wenn wir davon ausgehen, dass es 4 oder 55 war, dann hat er den Brief aus dem Gefängnis in Ephesus oder Caesarea herausgeschrieben. Und wir befinden uns dann zeitlich am Ende oder sogar schon nach der dritten Missionsreise. Ihr merkt schon, in der genauen Datierung gibt es da ein paar Unsicherheiten. Was wir aber sicher wissen, ist, dass Paulus mit Silas auf seiner zweiten Missionsreise nach Philippi gekommen ist. Und da natürlich dann auch die Gemeinde gegründet hat. Philippi war eine bedeutende und eine besondere Stadt. Sie war eine römische Kolonie, eine wichtige römische Kolonie. In der Stadt wohnten sehr viele römische Veteranen, also Menschen, die Rom und dem römischen Reich sehr treu ergeben waren und die auch stolz waren, Römer zu sein. Und so beanspruchten die Einwohner dort auch die römische Staatsbürgerschaft und lebten die römische Kultur. Paulus hatte dort gepredigt und bei einer Frau einen Wahrsagergeist ausgetrieben. Und damit hat er sich aber direkt mit den reichen und wichtigen Leuten da vor Ort angelegt, weil die hatten ganz viel Geld mit dieser Wahrsagerin verdient. Und so ist es passiert, dass Paulus und Silas zu den Stadtobersten geschleppt wurden und da dann quasi ohne Gerichtsverhandlung direkt in ein Gefängnis geworfen wurden. Und dann passierte die Sache mit dem Erdbeben und dass sie die Chance zur Flucht gehabt hatten und sie aber nicht nutzen wollten. Ihr könnt die ganze Geschichte in Apostelgeschichte 16 nachlesen. Auf jeden Fall bekehrte der Gefängniswärter sich und auch gleich seine ganze Familie bekehrte sich und sie ließen sich alle taufen. Und so entstand dort eine Gemeinde eben in Philippi. Und Paulus schreibt der Gemeinde jetzt eben einen Brief, aber nicht irgendwie wegen einem Problem. Das ist eigentlich meistens der Fall. Bei allen anderen Briefen schreibt er der Gemeinde einen Brief, weil er gehört hat, dass da ein großes oder viele Probleme bestehen. Hier in Philippi war das nicht der Grund, sondern er schrieb den Brief, weil er Danke sagen wollte, weil die Gemeinde ihn finanziell unterstützt hatte. Und das ist eine Besonderheit, weil von allen anderen Gemeinden lehnte er eigentlich eine finanzielle Unterstützung ab. Also, das ist so der historische Hintergrund. Wichtig ist noch zu wissen, dass das Christuslied aus Kapitel 2, das Arndt uns heute Morgen ja schon vorgelesen hat, sowie die zentrale Stelle in diesem Brief ist. Paulus bezieht sich immer wieder, eigentlich in jedem Kapitel, auf dieses Christuslied. Und man könnte so den Inhalt von diesem Christuslied so zusammenfassen: Als Gemeinde wollen wir oder soll Jesus unser Vorbild sein. Als Gemeinde soll Jesus unser Vorbild sein. Also, legen wir los. Tauchen wir jetzt in den Brief und davon in das erste Kapitel ein. Dieses erste Kapitel lässt sich grob in zwei Teile aufteilen. Im ersten Teil geht es um das Erkennen der himmlischen Dinge und im zweiten Teil um unser himmlisches Zuhause. Teil 1, Kapitel 1, das Erkennen der himmlischen Dinge, ist von Vers 1 bis Vers 11. Ich lese gleich mal den ersten Vers von diesem Brief vor. Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus, an alle, die in Philippi leben und durch Christus Jesus zu den Heiligen gehören, samt den Gemeindeleitern und den Diakonen. Während die anderen Briefe von Paulus mit Apostel Paulus beginnen, schreibt er hier Paulus und Timotheus. Er drückt damit die Einheit aus, die er mit Timotheus hat. Der schon alte Paulus reist mit dem noch jungen Timotheus. Und ein Kommentar, den ich dazu gelesen habe, der hat sogar geschrieben, der Herbst reist mit dem Frühling. Aber es geht nicht darum, dass der eine schon älter ist und vielleicht so die Erfahrung und Weisheit hat und der andere dafür so die Kraft der Jugend. Es geht nicht darum, oder Paulus geht es nicht um diesen Altersunterschied, sondern es geht ihm um die Einheit. Die beiden waren zusammen in Philippi und sie sind auch jetzt zusammen unterwegs. Einheit ist im Reich Gottes etwas Wertvolles, etwas, das gepflegt und gelebt werden soll. Und danach spricht Paulus ab Vers 3 dann ein Gebet. Also 1 und 2 sind so die Einleitung und dann beginnt er von Vers 3 bis Vers 11 ein Gebet. Und auch in diesem Gebet geht es wieder stark um Einheit. Einheit mit Gott, dem Vater, Einheit mit der Gemeinde durch das Gebet. Genau. Ich lese mal als Beispiel den Vers 4 vor. Danke ihm in jedem Gebet, dass ich für euch alle spreche. Ich kann voller Freude beten, steht da. Man muss schon fest verbunden sein, wenn man für jemand anderes sprechen kann. Paulus betont bereits am Anfang seines Gebets diese bestehende Verbundenheit. Aber es geht noch weiter. Wir müssen mal noch den Vers 8 lesen. Da kommt jetzt noch Liebe ins Spiel. Vers 8, Gott ist mein Zeuge, ich sehne mich nach euch allen mit der ganzen Liebe, die Christus Jesus in mir geweckt hat. Und dann noch Vers 9, und das ist es, worum ich bete, eure Liebe soll immer noch größer werden. Und Liebe fördert wiederum die Einheit. Mit den Menschen, die man liebt, da ist man gerne zusammen. Da freut man sich, dass man die wieder sehen darf, da sehnt man sich nach Gemeinschaft. Man teilt mit diesen Menschen gerne das Leben. Und wenn wir eine starke und große Liebe zu Jesus haben, dann fördert das auch die Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde und natürlich zu unseren Mitmenschen. Wenn das Thema dieses Abschnitts, also das Erkennen von himmlischen Dingen ist, dann ist eines davon, dass die göttliche Liebe eine tiefe Verbundenheit schenkt, die dann zur Einheit führt. Das ist so der erste Punkt, was Paulus sagt. Das müsst ihr erkennen an himmlischen Dingen, die Einheit. Aber es geht noch weiter. In Vers 6 bringt er noch ein zweites Thema quasi auf den Tisch. Ich lese euch den vor. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Der Paulus, der spricht hier davon, dass Jesus Christus in uns wirkt. Er ist es, der uns den Glauben geweckt hat, der an unsere Tür angeklopft hat und der uns dann auch so für die frohe und gute Botschaft des Evangeliums empfänglich gemacht hat. Und nichts anderes hat ja auch Jesus gesagt. Mir ist das sofort die Stelle aus Johannes 15, Vers 16 in den Sinn gekommen. Ich lese euch die vor. Da sagt Jesus nämlich, nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgewählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. Jesus ist es, der an und in uns wirkt. Und was er angefangen hat, das wird er auch vollenden. Wenn wir das wirklich erkannt haben, dann nimmt das Druck aus unserem Leben. Hier auf dieser Welt gibt es so eine Bestrebung oder auch so einen Druck, dass wir uns stetig selber verbessern müssen. Und ich finde das so anstrengend, dass ich stetig eine bessere Version von mir sein muss. Es ist ermüdend. Anders ist es, wenn wir erkennen dürfen, dass es zwar wichtig ist, dass wir ihm, Jesus immer ähnlicher werden sollen und auch wollen, was ja eigentlich auch wieder eine Form der Verbesserung ist. Nur jetzt ist es wirklich eine gesunde Form. Es ist auch eine Form der Heilung. Und vor allem ist es hier so, dass wir das ja nicht allein aus eigener Kraft leisten müssen, ja schon gar nicht können. Wir haben eine Kraft in uns, die das gute Werk vollenden wird. Und das ist so wunderbar. Diese Kraft wird das gute Werk vollenden. Das ist so eine wunderbare Botschaft. Und wir dürfen uns einfach nicht gegen diese Kraft sperren. Das ist wichtig. Also das ist so noch ein zweiter Punkt, das Begreifen von himmlischen Dingen. Wir haben diese Kraft in uns. Und Paulus bringt noch einen dritten Punkt. Und Paulus ist es ganz wichtig, dass die Gemeinde da in Philippi mündig ist. Paulus spricht von Erkenntnis und Wissen, damit wir selber überprüfen können, worauf es ankommt. Und ich lese dazu nochmals Vers 9, aber ich nehme noch den Vers 10 dazu. Und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt, denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Mit der Erkenntnis und dem Verständnis Gottes sollen sie selber überprüfen können, wann es dran ist, anders zu handeln, wie diese Welt handelt. Als Christen haben wir den Auftrag, richtig und Gott wohlgefällig zu handeln. Und das bedingt, dass wir ab und zu, vielleicht öfter, wie uns lieb ist, anders handeln, wie diese Welt handelt. Sie sollen erkennen, was das Gute und das Richtige ist. Das wünscht Paulus ihnen. Also, das waren so die ersten 11 Verse. Wir kommen zum nächsten Abschnitt, Vers 12 bis 30. Nach dem Erkennen der himmlischen Dinge geht es Paulus nun jetzt ab Vers 12 vielmehr um unser himmlisches Zuhause. Als Nachfolger Jesu leben wir auf dieser Welt, aber unser Zuhause ist nicht hier. Unser wahres Zuhause ist der Himmel. Paulus spricht in diesem Abschnitt davon, dass er zwar im Gefängnis sitzt, aber dieser Umstand quasi der Verbreitung der guten Nachricht sogar geholfen hat. So hat es andere Christen angespornt, mutiger von Jesus Christus zu erzählen. Ich lese dazu Philipper 1, 14. Und viele Brüder und Schwestern, die wie ich zum Herrn gehören, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkünden die Botschaft ohne Furcht. Der Paulus will also der Gemeinde Mut machen. Sie muss keine Angst haben, nicht um ihn, nicht um ihr eigenes Leben. Sie sollen ihren Blick nicht auf irdische Dinge richten und schon gar nicht das Evangelium in Frage stellen. Sich nicht fragen, oh, macht das Sinn, dieses Evangelium, weil Paulus ist ja ins Gefängnis geworfen worden. Solche Fragen sollen sie nicht haben. Obwohl Paulus jetzt im Gefängnis sitzt, hat er dennoch in Jesus einen Grund zur Freude, schreibt er ihnen. Vers 19. Auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben, denn ich weiß, alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt zu meiner Rettung führen. Darin unterstützen mich eure Gebete und der Geist, durch den Jesus Christus mir beisteht. Es ist erstaunlich. Paulus sitzt im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Kein einfacher Prozess, nicht einfach so schuldig, unschuldig und wenn schuldig vielleicht 3 Monate Gefängnis, sondern es geht um Leben und Tod für Paulus. Und doch kümmert er sich nicht um diese irdische Sache. Sein Blick ist fest auf Jesus gerichtet und auf den Himmel, dort, wo sein wahres Zuhause ist. Und egal, was mit ihm passiert, Jesus soll öffentlich verherrlicht und verkündet werden, sagt er. Ich lese gleich nochmal weiter. Ich habe vorher Vers 19 gelesen, ich lese jetzt noch Vers 20 und 21. Im Gegenteil, durch das, was mit mir geschieht, soll Christus in aller Öffentlichkeit verherrlicht werden. Dies galt schon immer und es gilt auch jetzt. Und es gilt, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben und deshalb ist sogar das Sterben für mich ein Gewinn. Der Paulus lebt hier eine Form der Nachfolge, in der er bereit ist, sogar sein Leben für dieses eine Ziel zu lassen. Wenn ich das lese, meldet sich eine leise Stimme in mir und fragt mich, Simon, könntest du das auch? Ui, ui, ui. Frag dich mal selber. Lass diese Stimme in deinem Leben auch zu, die fragt, bist du auch bereit, sogar dein eigenes Leben zu lassen, nur damit dieses Evangelium in die Welt hinauskommt? Könntest du das auch? Ganz ehrlich, aus eigener Kraft kann ich das nicht. Ich kann es nicht. Aber wie wir vorher gelernt haben, wir haben die gewaltigste Kraft, die es in uns gibt. Und mit Hilfe dieser Kraft ist es möglich. Dank dem wir den Heiligen Geist empfangen haben, ist es möglich. Paulus lebt es ja vor. Wir dürfen nicht denken, er alleine hätte das gekonnt. Nein, er besitzt den Heiligen Geist auch. Und dieser macht es ihm möglich. Und Paulus, der ist ja wirklich hier tough unterwegs. Und wie radikal er denkt, also jetzt aus unserer Sicht radikal, das sehen wir, wenn wir noch Vers 29 lesen. Und was er da zu der Gemeinde in Philippi sagt. Gott hat es euch geschenkt, etwas für Christus zu tun. Ihr dürft nicht nur an ihn glauben, sondern auch für ihn leiden. Sondern auch für ihn leiden. Wir dürfen nicht nur an Jesus glauben, nein, wir dürfen auch für ihn leiden. Hey, für Menschen, die Jesus nicht kennen, mag das absolut befremdlich klingen. Und auch für uns ist das keine einfache Botschaft. Ich finde das schwierig. Stellt euch mal vor, wir gehen auf die Straße und sagen, nimm Jesus in dein Leben an, dann darfst du auch für ihn leiden. Ich sag's euch, das verkauft sich nicht gut. Aber es ist wahr. Paulus hat recht. Es ist so eine Form vom Ablehnen des irdischen Zuhause. Es ist eine Form vom Ablehnen des irdischen Glücks. Also das Ablehnen, indem er das alles ablehnt und indem er bereit ist, für Jesus zu leiden. Und die Botschaft, oder die er weitergibt, zeigt er mehr als alles andere, dass sein Zuhause nicht hier auf dieser Erde ist, sondern eben im Himmel ist. Und ich glaube, das ist auch der Gedanke, den es gilt, von heute Morgen mitzunehmen. So die ganz große Frage, wo ist mein Zuhause? Ist dein Zuhause hier auf der Erde? Oder ist es im Himmel? Bist du ein Himmelsbürger oder ein Erdenbürger? Hey, ich lade dich ein, dass du diese Frage heute, morgen, die nächsten Tage bewegst. Und wir dürfen diese Frage nicht leichtfertig auf die Seite tun. Wenn wir sagen, dass wir hier auf dieser Erde zu Hause sind, dann können wir den Auftrag von Jesus nicht vollumfänglich leben. Wir werden zögerlich und ängstlich sein, denn wir können hier alles verlieren, was uns wichtig ist. Hingegen zu sagen, unser Zuhause ist im Himmel, das bedeutet, dass wir jetzt schon bereit sind, und auch gedanklich wahrscheinlich schon müssen, loslassen müssen, Liebgewonnenes loslassen müssen. Wir müssen unsere Blickrichtung ändern. Wir müssen nicht unser Paradies hier auf dieser Erde bauen, weil unser Zuhause ist ja schon im Himmel. Wir müssen unsere Blickrichtung ändern, weg vom Hier und Jetzt, hinauf in die Ewigkeit und zum Vater. Das ist keine einfache Sache. Und das wusste auch Paulus. Und darum hat er ja zuerst ein Gebet gesprochen, in diesem ersten Kapitel. Und ich lese dazu nochmal die Verse 9 und 10, weil ich glaube, sie legen auch da für diese Frage den guten Boden. Und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. So, und jetzt habe ich noch die letzten paar Verse ausgelassen. Und die lese ich euch jetzt einfach am Stück vor, ab Vers 27 bis 30. Weil ich finde, die sprechen so stark für sich. Und ich finde auch, die wollen einfach gelesen werden. Und die sind auch für uns hier in Bruck, für die Krishona-Gemeinde Bruck, relevant. Ganz relevant. Und ich lade euch ein, die jetzt einfach zu hören. Eins ist wichtig. Führt euer Leben in der Gemeinde so, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht. Ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, steht fest zusammen in ein und denselben Geist. Kämpft alle miteinander für den Glauben, dessen Grundlage die gute Nachricht ist. Und lasst euch auf keinen Fall durch eure Gegner einschüchtern. Das wird für sie ein Beweis dafür sein, dass sie untergehen müssen und ihr gerettet werdet. Und dieser Beweis kommt von Gott selbst. Gott hat es euch geschenkt, etwas für Christus zu tun. Ihr dürft nicht nur an ihn glauben, sondern auch für ihn leiden. Ihr habt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Was das bedeutet, habt ihr schon früher an mir gesehen und jetzt hört ihr von mir darüber. Ich sage nur Amen.